Danke vielmals euch für die Lieder. Vielleicht sind es die Lieder, die mich inspiriert haben. Jetzt gerade, ich habe mich jetzt gerade entschieden, dass ich wieder einmal ein gesamtes Programm auf den Kopf stelle. Ich frage mich, warum man sich überhaupt noch vorbereiten. Aber ja. Ich bin jetzt da gesessen. Und das könnte ich vielleicht gar nicht so verstehen, dass ich im Moment, einen Moment lang ganz stark bewegt gewesen bin, berührt, hat mir fast Tränen in die Augen getrieben, und zwar emotional sehr bewegt, weil mir ist aufgefallen, dass da vorne Gegenstände sind, die sind für uns sehr wichtig. Es ist einerseits der Kelch, der Krug, den wir brauchen für das Abendmahl, dann aber auch die Schale, wo das Brot drin ist, aus Ton, das Kreuz aus Holz. Es hat noch ein zweites Kreuz da. Das nehmen wir noch mal mit, wenn wir an die Taufe gehen. Ich nehme es für euch. Ich muss es euch zeigen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig vorbereitet. Das ist ein Metallkreuz. Und ich möchte euch erzählen, was mich ganz besonders bewegt, im Herz bewegt, jetzt in diesem Moment. Alles, was ihr da vorne seht, haben junge Männer gemacht, produziert. Junge Männer, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, die verurteilt worden sind von einem Richter zu einer Massnahmen, so eine Strafe, kann man auch sagen. Und über Jahre hinweg irgendwo in der Schweiz in einem Massnahmezentrum eingesperrt gewesen sind. Und ich finde das speziell. Es ist ein Ort, das Gefängnis oder ein Massnahmezentrum, wo wie klar ist, das sind Menschen, die schuldig geworden sind. Also offensichtlich, sichtbar. Dass wir irgendwie schuldig werden können, das wissen wir alle. Aber jetzt ist es so klar, oder? Darum gibt es Gitter. Die haben etwas verbrochen, etwas Schlimmes gemacht, vielleicht auch sogar Menschen ernsthaft verletzt, ja auch getötet, die sind schuldig geworden. Und was mich bewegt ist, dass die meisten Gegenstände hier vorne nicht Auftragsarbeiten sind. Mit Ausnahme von dem Holzkreuz, da bin ich ins Arbeitserziehungs-, also ins Massnahmezentrum auf Uetika, in Schreinerei, und gesagt, wir brauchen ein Holzkreuz für uns in der Street Church. Dann haben sie das Holzkreuz, die jungen Männer, das Holzkreuz zimmert wunderschön. Aber der Rest, das finde ich sehr speziell, sind die jungen Männer gewesen, die auf mich zugekommen sind und mich beschenkt haben. Nur ganz kurz, es ist für mich etwas vom heute noch bewegendsten. Das Kreuz, das Metallkreuz, ist eine Abschlussarbeit von einem jungen somalischen, delinquenten Mann. Im Massnahmezentrum Kalkrein hat er in der Schlosserei das als Abschlussarbeit gemacht. Er als Muslim eigentlich, ist zum Lehrmeister gegangen und gesagt, ich mache eine Arbeit, ja was für eine, ich mache für den Markus Giger ein Kreuz. Ich will ihm das Kreuz schenken. Ich habe nichts gewusst von ihm. Er ist gekommen mit dem schweren Kreuz, haben mir das Kreuz geschenkt. Ich möchte euch bitte einen kurzen Moment euch überlegen, wie kommt ein junger, delinquenter Mann und der junge Mann hat unglaublich viel auf dem Kerbholz gehabt. Hat richtig gross, im grossen Stil Scheiße gebaut. Wie kommt so ein junger Mann, was muss passiert sein, dass er dazu kommt, mir ein Kreuz zu schenken, ein Metallkreuz? Ich möchte, dass ihr euch das einen Moment überlegt. Ich stelle das hier an. Weil auch zu diesen Gefäßen gibt es eine Geschichte. Es war ganz ähnlich gewesen. Ich habe das nicht an einen Klienten in Auftrag gegeben, sondern einer von diesen jungen Männern hat das in seiner Tagestätigkeit, Beschäftigung gemacht. selber entworfen. Wenn das Brot nachher weg ist, müsst ihr mal noch schauen, was er reingeschrieben hat. Das verrate ich nicht. Weil das ist dermassen bewegend, was er drinnen geschrieben hat. Und das ist auch eine Antwort auf meine Frage, die ich gestellt habe. Was bewegt die jungen Männer, mir Abendmahlsgeschirr zu schenken, ein Kreuz zu machen? Es ist nicht das erste Abendmahlsgeschirr, es ist mir schon mal passiert, dass einer von diesen Klienten von sich aus einfach auf mich zukommt und gesagt hat, ich habe für dich ein Abendmahlsgeschirr gemacht. Was ist da passiert? Ich möchte euch das so überlegen. Ich glaube, wir spüren, da passiert etwas in einem Herz von einem Mensch. Du machst nur so etwas, wenn du das verbindest mit einer tiefen Berührung in deinem Herz, mit, ich sage es ganz bewusst, mit Liebe. Mit Liebe. Mit Liebe zu dem, was da vorne an dem Kreuz, was im Abendmahl passiert ist. Und das finde ich das Spezielle. Weil, wenn wir jetzt ein bisschen objektiv sind, da vorne, das Kreuz ist eigentlich der elektrische Stuhl der Römer gewesen. Nur viel brutaler. Eine Hinrichtungsmaschinerie, perfekt darauf ausgerichtet, möglichst lang sterbende Menschen an dem Kreuz zu quälen. Das ist eigentlich die Absicht gewesen von dieser Erfindung von dem Kreuz. Das ist etwas unglaublich Brutales. Und wir erinnern uns, wir werden das heute Abend auch wieder feiern, das Abendmahl, dass Jesus gesagt hat, das ist mein Blut, das ist mein Körper, der für euch gegeben wird, der verbrochen wird, der vergossen wird für euch. Ich sterbe für euch. Und ich frage nochmal, kommt mit mir und überlegt euch, was muss passieren in jungen Männern, wo, ich kann euch sagen, ich habe die Gesichter jetzt vor mir, wo nie ihrem früheren Leben gross nach Gott gefragt haben. Wo gar nie gross mit Gott in Berührung gekommen sind. Auch nicht mit Kirche. Was muss dort passiert sein, dass sie plötzlich so bewegt werden und eigentlich der innerste Kern von unserem Glauben probieren darzustellen, zu gestalten und mir zu schenken. Und ja, ich glaube, wir spüren das. Das ist eine tiefe Betroffenheit, dass es da passiert, an dem Kreuz und in dem Abendmahl, wenn Jesus sich hingibt, so schwierig das zu verstehen ist, dass das mit mir zu tun hat, dass es für mich passiert. Dass das der grösste denkbare Ausdruck von Liebe ist, wo Gott uns kann zeigen, dass sein Sohn das für uns gibt, sich selber. Und ich glaube, in dem Moment, wo ein Mensch das erfasst, im Herz, im Kopf, mit seinem ganzen Menschsein, in dem Moment wird eine einzigartige Liebe in uns geboren. Ich kann es nicht anders sagen. Vielleicht findest du dich in diesen Worten, die ich da sage. Vielleicht sagst du, ja, ich spüre etwas. Ich habe das auch schon etwas von dieser ganz einzigartigen Liebe gespürt, wo in mir wie geboren wird. Ich weiß nicht woher, ich weiß nicht wie, aber sie ist da und sie kommt von dem Jesus. Und ja, es ist der Jesus, den ich liebe, mit dieser besonderen, einzigartigen Liebe für das, was er für mich ist. Vielleicht kann ich es nicht mal so richtig mit meinen Worten ausdrücken. Und ich spüre das. Und es geht heute Abend ja noch mal um ein Wort oder um ein Wort von Jesus am Kreuz. Es ist der sterbende Jesus. Es sind Worte, die wesentlich sind. Menschen, wo sterben, werden wesentlich. Da wird nicht um den heißen Brei herum geredet. Und ich möchte euch mitnehmen in die letzten Worte, aber zuerst noch euch zeigen, wo das passiert ist. Jetzt habe ich keinen Drucker da vorne, aber ihr macht das für mich. Das ist das Wort von Jesus aus Lukas 23. Heute, sagt er, wo er am Kreuz ist, heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Jetzt ist noch die Frage, wenn man das sagt, auf das können wir zu reden. Aber wo ist das passiert? Ich möchte euch das zeigen, weil es steht da im Lukas-Evangelium als sie, also die ganze Truppe, die da Jesus begleitet hat, als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, Golgatha, auf Aramäisch, Golgatha, wird, also gekreuzigten sie Jesus. Also wo sie an den Ort angekommen sind, wo Schädelstätte geheißen hat. Dort haben sie Jesus gekreuzigt. Man kann heute auch noch in Jerusalem so einen Ort sehen, wo so ein bisschen auch umstritten ist. Ist es wirklich der Ort oder auch nicht? Aber es könnte ein ähnlicher Ort gewesen sein. Und ich zeige euch auch, warum, dass man davon ausgeht, dass das ein Ort könnte sein, der zumindest sehr ähnlich ist. Also wenn ihr da schaut, das ist ein altes Bild, wo das alles noch unverbaut war. Also wenn ihr da schaut, in dem roten Kreis, sieht wirklich aus wie ein Schädel. He? Golgatha. Es könnte durchaus sein, dass Jesus da auf dem Hügel oben gekreuzigt worden ist. The place of the skull, also auf dem Schädel steht der Golgatha. Wir haben auch noch ein moderneres Bild, ein aktuelles Bild. Da wird heute das Gartengrab angenommen, das war ganz in der Nähe gewesen, und da der verwitterte, erodierte Hügel, eben Golgatha Schädelstätte. Vielleicht ist das tatsächlich eine historische Erinnerung. Das berührt einem schon, wenn man das mal dann auch sieht im Original, dass da könnte die Kreuzigung stattgefunden haben. Also das ist einfach so eine Illustration. Und wir lesen jetzt, was passiert ist in dem Moment, wo Jesus dann wieder redet am Kreuz. Spannend ist, kannst du das Bild noch mal zeigen? Das nächste. Spannend ist, dass die allermeisten Darstellungen, die wir haben von der Kreuzigungsszene, zeigen Jesus allein am Kreuz. Allein. Ist auch klar, ist zentral, er ist wichtig. Man sieht Jesus und vergessen dabei, dass er nicht allein gekreuzigt worden ist. Und das lesen wir beim nächsten Abschnitt. Also, eben, sie sind gekreuzigt worden. Und zwar, wer ist gekreuzigt worden? Also, Jesus wurde gekreuzigt und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und darum ist das Bild eigentlich auch eher richtig so zu zeigen. Es waren nämlich drei Kreuze, die beiden Verbrecher zur Linken und zur Rechten, die sind mit ihm gekreuzigt worden. Und das Wichtige und Spannende ist, dass zwischen diesen Verbrechern und Jesus hat es einen Dialog, ein Gespräch gegeben. Und wie gesagt, wenn du am Kreuz bist, dann werden deine Worte sehr, sehr wichtig. Sehr wesentlich. Und wir hören diesen Wort zu, was da passiert ist, und lesen miteinander das. Es war auch eine Inschrift über ihm angebracht, über Jesus angebracht, über dem Kopf, nämlich: Dies ist der König der Juden. So, das muss ich vielleicht noch sagen, das sind nicht die Pharisäer gewesen, es ist nicht der hohe Rat gewesen, wo der Pilatus bittet hat, also könntest du das noch anschreiben, wer da jetzt da hängt, sondern das ist ein Seitenhieb gewesen vom Pilatus. Pilatus ist ständig verkracht gsi mit dem jüdischen Hohen Rat. Die haben ständig Troubles miteinander gehabt. Die haben gefeitet. Die haben wirklich sich überhaupt nicht vertreibt. Und da hat der Pilatus einfach gefunden, denen biss sich nur ans Bein an und schreibe genau das über den Jesus da, wo sie nicht wollen. Nämlich König der Juden. Und Pilatus ist klar gewesen, dass er kein König ist von den Juden. Aber er hat da wollen eigentlich die Juden Peace mit dem. Und trotzdem, auch wenn das der Pilatus nicht realisiert hat, hat er natürlich da der Welt und den Rest der Zeit bis heute klar gemacht, wer der Jesus ist, wirklich der König. Nicht von dieser Welt ist sein König, dumm und sein Königreich, aber er ist ein König. Ja, er ist ein König. Und er hat eigentlich eine Wahrheit ausgesprochen, ohne dass er sich dem bewusst war. Also, das einmal noch eine kurze Klammerbemerkung. Wir gehen weiter. Und einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen, verhöhnte ihn und sagte: Bist du nicht der Gesalbte? Wir lesen gerade weiter. Rette dich und uns mal bis dahin. Rede dich uns. Jetzt möchte ich euch auch wieder bitten, oder? Es ist gar nicht so einfach, sich reinzusetzen in einen Kreuzigten. Gott sei Dank ist es nicht einfach. Das ist nicht, unsere Erfahrung. Aber stell dir vor, du hast unglaubliche Schmerzen und es kommt dir in dem Moment in den Sinn, oh, neben mir ist ja der Jesus, von dem ihr gesagt habt, das ist der Messias. Der hat, ich habe doch gehört, er hat Wunder vollbracht. Er hat Tote aus dem Tod auferweckt. Also wenn das wirklich Jesus ist, dann habe ich vielleicht noch eine Chance. Ich muss sagen, wenn man die Stelle liest, dann wird der Verbrecher oft so schlecht dargestellt. Der freche Sack verhöhnt Jesus. Geht doch gar nicht. Aber wisst ihr was? Ich verstehe ihn. Ich verstehe das. Ich kann mir vorstellen, dass es mir ähnlich gegangen wäre. Quält von Schmerzen, dass ich den letzten Strohhalm, den sich mir bietet, nämlich, ich weiß gar nicht recht, ob ich es glauben soll, aber wenn es so ist, wenn das der Gesalbte ist, der versprochene Retter für ganz Israel, dann zeig das jetzt. Wenn nicht jetzt, wenn dann, zeig es jetzt. Red dich und bitte gerade uns auch noch und hol uns vom Kreuz oben runter. Ich verstehe das. Das ist Verzweiflung pur, oder nicht? Red uns. Und der andere fuhr ihn an und hielt ihm entgegen, widerspricht ihm, der auf der anderen Seite. Und zwar sagt er, fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Bitte. Wir allerdings sind es zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Wir gehen eins weiter. Und er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Wahrscheinlich haben die einen oder anderen die Worte schon gehört. Und all die Worte, die wir schon so oft gehört haben, die gehen uns irgendwie in der Mine, die perlen ab. Aber das sind für mich, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll, das ist für mich ein Kompass für mein Leben und für mein Sterben. Was da der Verbrecher am Kreuz sagt. Die vier Worte. Jesus, denk an mich. Dann möchte ich auch wieder bitten, kurz zu überlegen, wie kommt der dazu, das zu sagen? Was will er damit? Denk an mich, Jesus. Was verbirgt sich hinter dem? Ich glaube, es ist ein unglaubliches Vertrauen. Vertrauen. Es ist auch ein Strohhalm vielleicht. Nämlich, denk an mich, ich glaube, ich vertraue darauf, dass du das irgendwie wirst nicht überleben, aber überstehen. Und wenn du dann in dem Königreich bist, wir wissen nicht mal so recht, wie er auf das kommt, dass er jetzt sagt, denk an mich, wenn du im Königreich bist. Vielleicht hat er nämlich wirklich das gelesen, König der Juden, und hat gedacht, das ist ein König, und ja, also dann hat er doch auch wahrscheinlich ein Königreich. Also dann denk daran, wenn du in deine neue Welt kommst, in dein Königreich. Ich glaube, dass du das überstehst, irgendwie, dass es weitergeht. Denk an mich. Und ich finde das etwas unglaublich Starkes. Der Typ am Kreuz glaubt tatsächlich, dass allein das Denken von Jesus an ihn, dass der Jesus in seiner neuen Welt, wenn das alles überstanden ist, an ihn denkt, dass das langt, dass das genug ist zum Sterben. Und was genug zum Sterben ist, ist auch genug zum Leben. Das ist mir klar geworden beim Vorbereiten von dem Input. Wenn Jesus an mich denkt, dann ist es genug, meine Lieben. Ganz unabhängig von der Situation, wo wir jetzt drin sind. Das ist das, was ich euch möchte heute Abend zusagen, ins Herz hineinreden. Wenn Jesus an dich denkt, ist das genug. Wenn der Sohn von Gott an dich denkt, hast du alles, was du brauchst. Auch wenn du vielleicht sagst, es ist ganz vieles nicht so, wie es sein sollte. Aber dass er an dich denkt, ist genug. Da gibt es eine Verbindung. Da gibt es eine Verbindung in dein Herz. Und das ist genug. Was sagt Jesus? Jesus sagt dann, und Jesus sagte zu ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er verspricht ihm, dass es auch für ihn es danach wird geben, dass es nicht das Letzte ist, was da am Kreuz passiert. Er verspricht, man sagt ihm das zu, eine wunderbare Zusage, auch für uns, egal wo du drin bist, in welchem Kampf, in welchem Leid du vielleicht auch gerade jetzt drin bist und betroffen bist, es gibt eine Erlösung, es gibt ein Überwinden, es gibt etwas, das darüber ausführt. In dem Leben und auch im Sterben. Und das gibt mir so viel Trost und so viel Zuversicht heute Abend. Und es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wir das dürfen erleben heute Abend. Und zwar, wir feiern wieder miteinander Abendmahl. Wie jeden Mittwochabend seit dem 24. Februar 2022. Wir feiern jeden Abend am Mittwoch Abendmahl und denken dabei an das, was Jesus für uns da hat. Und wenn du jetzt dann dafür kommst, dann bitte ich dich, probier das nachvollziehen, nämlich, dass du so einen Stein nimmst, wenn du magst, dass du einen Stein nimmst und wenn du den Stein aufs Kreuz legst, dass du probierst es auszusprechen, Jesus, denk an mich. Und schaut, es ist mir wie jetzt auch gerade wieder ganz fest präsent, wenn ich sage, Jesus, denk an mich. Dann geht es nicht nur darum, vergiss mich nicht, ich möchte, dass du für mich da bist und dass du mich durch alles Leiden, auch durch den Tod, durchtreibst in deine neue Welt. Wenn ich sage, Jesus, denk an mich, dann ist mir bewusst, dass er auch dann wirklich an meine ganze Person denkt, an alles. Dann denkt er auch an mein Versagen. Seht ihr das? Ist das euch klar? Er denkt an meine Fehler. Er denkt an meine Lieblosigkeit. Er denkt an meine Lügen. Er denkt an meinen Betrug. Er denkt an mein Versagen. Er denkt an das, was mir gelungen ist. Er denkt an mein ganzes Leben. Total. Umfassend. Ohne dass etwas draussen bleiben muss. Weil er mich sieht. Aber nicht so, wie ich euch sehe und nicht so, wie ihr mich seht, sondern wie er, der Sohn von Gott, Gott selber, euch und euer Herz sieht. Euer ganzes Leben sieht. Jesus, denk an mich, dann sage ich auch, du darfst mich ganz und gar sehen. Es ist in Ordnung. Und so, wie du nackt an dem Kreuz gewesen bist, bin ich eigentlich heute Abend nackt vor dir. Mit allem, was mich beschäftigt, mit allem, was ich bin und nicht bin, mit allem, was ich nicht erfülle. Ich bin vor dir. Und denk an mich, Jesus, ich lege mich da, dir aufs Kreuz. Und wenn du dann Brot nimmst und den Kelch, dann darfst du hören, dass Jesus zu dir sagt, du wirst mit mir in meiner neuen Welt sein. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es heute Abend schon ist. Aber Jesus sagt uns zu, du wirst mit mir in meiner neuen Welt sein, in meinem Paradies. Und das ist gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo so viel aus dem Ruder läuft in dieser Welt, für mich ganz wichtig. Ob es das persönliche Ängste sind oder Ängste aufgrund von dem, was in dieser Welt passiert, Jesus verspricht dir und mir, du wirst bei mir sein. Und ich nehme das mit ihm, wenn ich sein Brot und sein Taubensaft mit am Platz nehme. Jesus, denk an mich. Timon wird uns begleiten am Piano. Und wenn der Pianist, der Timon, jetzt spielt, ist das für mich etwas ganz Spezielles. Weil er hat mir etwa vor 2 Jahren müssen versprechen, ich habe manchmal so eine schwierige Art, dass wenn ich von etwas berührt werde, und von seiner Musik bin ich stark berührt worden, dass ich ihn beten habe, also ziemlich fest beten habe, Timon, bitte spiele mal an Street Church in der Growth Session hat gesagt, er macht das und heute Abend macht er das und er begleitet uns mit seiner Musik durch das Abendmahl. Du darfst schon mal anfangen spielen und ich möchte jetzt aber gerade noch auch den Moment brauchen, weil ich merke, ich muss jetzt auch noch mit Jesus reden und dem sagt man beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir heute Abend das dürfen erleben. Dass wir das dürfen sagen, denk an mich. Dass jede Person noch innen das will sagen und kann sagen und auch das Bedürfnis hat, das dir gegenüber zu formulieren. Denk an uns, denk an mich, Jesus. Und zwar ganz, mit allem. Auch mit dem Unfertigen, auch mit dem Unschönen. Denk an mich. Und dass wir erfahren dürfen, dass du uns die Zusage ins Herz hineinlegst. Wir werden mit dir in deiner neuen Welt sein. Und dass das eine Zusage ist, wo wir dürfen handfest mit uns nehmen. Mit der Vergebung, mit dem Zuspruch von deiner Gegenwart im Brot und im Traubensaft. Bitte lass uns das erfahren in der Gegenwart von deinem Heiligen Geist. Amen. Wo Jesus das letzte Mal mit den Jüngern zusammen war, hat er das Brot genommen. Er hat dafür gedankt und er hat es verbrochen. Und er hat gesagt, das ist mein Leib, das für euch gegeben wird. Nehmt und esset davon und denkt an das, was ich für euch da habe. Und nach dem Essen hat Jesus den Kelch genommen. Er hat dafür gedankt und er hat gesagt, das ist der neue Bund, die Verbindung zwischen euch und Gott, wo durch mein Blut geschlossen wird. Nehmt und trinket davon. Und denkt dabei an mich. Amen. Und jetzt, wenn du dafür kommst, verbind dich mit der Gegenwart von unserem verstandenen Jesus Christus, weil er ist da. In der Kraft von seinem Heiligen Geist. Nimm dir einen Moment Zeit. Und wenn du den Eindruck hast, es ist jetzt gut für mich, dann komm dafür, gerade so, wie es für dich gut ist. Und nimm den Stein, nimm das Brot und den Traubensaft und denk an Jesus. Amen.